Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quilten und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Julia von Scherenmanufaktur Paul. Hallo Julia, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's sehr gut, danke.
Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben und ein bisschen über Scheren zu quatschen. Erzähl uns ein bisschen über Scherenmanufaktur Paul.
Genau, also die Firma geht tatsächlich zurück in die Ursprünge von 1886, also ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen. Seit 1948 sitzen wir in Hasefeld. Es war immer ein Familienunternehmen, bis es vor 12 Jahren verkauft wurde und dann haben wir es übernommen. Die Ursprünge sind auch tatsächlich in Solingen begründet, haben sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hasefeld verlagert. Ist auch eine ganz nette Geschichte dabei, denn damals wurde der Austausch mit Obstkisten oder Kartoffelkisten und Stahlrohlingen gemacht. Also von hier, von Norddeutschland aus, gingen Kartoffelkisten mit Kartoffeln nach Solingen und die sollten dann nicht wieder leer zurückkommen und deswegen kamen die Klingen in diese Kisten und so wurden die zurück quasi transportiert und so ist der Ursprung tatsächlich auch hier in Hasefeld begründet. Hasefeld liegt zwischen Buxtehude und Stade. Wir sind quasi so ganz auf dem Land, auf dem Plattenland. Eigentlich würde man nie vermuten, dass zum Beispiel Schere aus Norddeutschland kommen, weil natürlich diese Solingen-Scherenhochburg so groß ist. Aber wir sind nach wie vor familiengeführt. Wir haben es dann vor 12 Jahren übernommen bzw. gekauft. Also wir sind nicht aus der Familie und machen seitdem Scheren.
Wie kamt ihr zu dieser Idee, Scheren zu machen?
Also mein Mann war in der Luxusgüterindustrie, war über 300 Tage im Jahr im Flugzeug. Und dann gab es so einen familiären Einschnitt mit dem Tod seines Vaters, wo er gesagt hat, er macht einen Cut. Er möchte irgendwie ein Zuhause haben, hatte aber immer schon den Anspruch, auch eben aus dieser Unternehmensberatergeschichte heraus, also er war auch über 10 Jahre Unternehmensberater, selbstständig zu sein. Und dann hat er sich auf die Suche begeben. In der Zeit haben wir uns auch kennengelernt und hat dann nach Unternehmen gesucht. Und jetzt ist es bei uns hier oben in Norddeutschland nicht so wie in Nordrhein-Westfalen oder auch in Süddeutschland, wo ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen zum Verkauf sind, sondern es ist sehr rar gesät. Also wir haben hier Airbus, wir haben hier die Dow, wir haben hochtechnologische Betriebe hier, die sehr groß sind und da gibt es viele Zuliefererbetriebe. Aber es war jetzt nicht so ein Unternehmen, wo man sagt, Mensch, die machen was Handfestes, da kann ich mich einbringen, da habe ich eine Vorstellung. Und dann kam über den ehemals besten Freund seines Vaters der Kontakt zu der Schermanufaktur. Ich weiß noch, also wir haben uns oder er hat sich verschiedenste Unternehmen angeguckt. Also es war von der Rollwagenfabrik, die so für die Post Rollwagen herstellen, bis zum Gerüstverleih. Und dann kam dieses Scherenthema. Und irgendwie war das für uns spannend, weil wir haben uns darüber unterhalten, haben gesagt, ja, eine Schere, das ist jetzt nicht hochtechnologisch, aber jeder braucht's und jeder hat's. Aber es ist eigentlich ein Produkt, was total unter ferner Liefen ist. Und so wurde so ein bisschen das Interesse geweckt und so haben wir dann auch so versucht, Ideen zu entwickeln. Und dann war es allerdings so, dass wir uns schwer taten bei den ganzen Verhandlungen. Und es hat dann am Ende 1,5 Jahre gedauert, bis wir uns dann geeinigt haben und bis wir es dann tatsächlich auch so hatten, wie es jetzt ist. Und dann hat sich eben auch innerhalb dieser Zeit wahnsinnig viel verändert. Ich komme aus Süddeutschland. Meine Eltern haben Baumaschinen gemacht, also haben nie was mit Scheren zu tun gehabt. Wir haben über 50 Jahre alle Scheren für Zwilling produziert. Also wir wissen, was gute Scheren sind und wir wissen, was Qualität ist. Aber diese Lohnherstellung made in Germany ist ganz, ganz schwierig, weil man halt immer in der Konkurrenz auch mit Asien und so weiter steht.
Als ich gepostet habe, weil ich habe bei euch mir zwei Scheren gekauft und ich habe gepostet, und ich fand schade wegen die Kommentaren bei Instagram, dass die Mädels haben geschrieben, oh, ich habe mir eine super Schere gekauft von einer aus England, weil ich habe sein Video gesehen und ich war so fasziniert und so Sachen. Weißt du, wir haben euch hier, ich wohne auch bei Rostock, so auch nicht weit weg, und wir holen uns die super Scheren von weiter weg.
Es gibt ein richtig gutes Unternehmen in England. Ich glaube, dass sich das jetzt durch den ganzen Brexit und so ein bisschen geändert hat wieder. Also wahrscheinlich, weil die Versandkosten unfassbar hoch sind. Aber es gibt ein richtig gutes Unternehmen, die stellen wirklich ganz geschmiedete Edelstahlscheren her und da würde ich auch nichts Negatives dazu sagen. Also ich glaube, dass die wirklich top sind. Jetzt kosten die halt aber auch 250 Euro. Und dann müssen wir einfach auch ganz klar sagen, was wollen wir? Wir bieten ein Produkt, was ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wir bieten einen Service sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang. Wir produzieren nachhaltig, wir produzieren unfassbar transparent. Wir sind relativ nahbar, was jetzt mit dieser ganzen Amazon-Geschichte und so eben nicht ist. Also wenn ich irgendwo jetzt eine Schere kaufe und ein Problem damit habe, also gerade weil das Handarbeitsthema ist schon sehr affin. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht einen Wegwerfartikel kaufen. Und das macht uns so ein bisschen aus. Also wir sind jetzt nicht das High-End-Thema. Ich sage auch immer, und es ist häufig so, ja, aber ich will eine geschmiedete Edelstahlschere, weil das kenne ich. Das ist meine Oma, Zuschneider, Darmschneiderscheren, diese ganz schweren Edelstahl, ganz geschmiedeten Scheren. Das sind wir nicht. Wir sind so, dass wir sagen, wir wollen, dass man schneidet und dass es gemütlich ist, dass man Spaß dran hat, dass man eine leichte Schere hat und die Kunststoffgriffe machen es eben relativ leicht. Der Kunststoff ist zudem recycelt. Farben sind natürlich möglich, aber wir wollen eben ein Produkt haben, so dass sich am Ende auch jeder ein Made in Germany Produkt leisten kann und es einfach funktioniert. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann stehen wir auch dafür gerade, weil wir wissen, dass wir einfach das ganze Drumherum-Paket auch liefern können und bieten können.
Ich bin gespannt, wie wird eigentlich eine Schere produziert?
Wir machen eigentlich alles in Hasefeld bis auf das Stanzen. Also wir kaufen quasi Bandstahl-Coils, nennen die sich. Das ist ein rostfreier Solinger Messerstahl. Und dort werden entweder die Scherenklingen rausgestanzt oder mittlerweile auch gelasert. Die Stanzgeschichten machen wir in Solingen. Das hat historische Gründe noch und auch Platzgründe. Also unsere Formen sind quasi da. Wir kaufen den Stahl ein. Das kann man alle 3 Monate machen. Und daraufhin geben wir die Bestellungen ab und die Rohlinge werden gestanzt, kommen dann in Kisten zu uns, je nach Schere, je nach Charge. Und dann geht's los und wir haben mit Schleifen, Montage, Griffen, Kontrolle, Nachschleifen und so weiter und so fort Versand. Und wir haben beispielsweise durchschnittlich 60 Handarbeitsschritte an einer Schere. Und es ist eben nicht, und ich sage das immer und ich sage es jetzt schon zu Beginn, es ist eben nicht nur eine Schere. Weil an jeder Schere wirklich ganz, ganz viele Schritte notwendig sind. Und wenn wir jetzt in der Schleiferei anfangen, dann ist es so, dass jede Klinge, und wir haben ja im Vergleich auch zu Messern, das ist immer ganz plausibel. Ich habe ein Messer und es hat eine Klinge und einen Griff. Und ich habe bei einer Schere immer die doppelte Arbeit. Warum ist man bei Messern so bereit, viel mehr Geld auszugeben als bei einer Schere? Und das erschließt sich mir immer nicht, weil ich denke, wir müssen ja mit 2 Klingen zusammenarbeiten und haben eigentlich den doppelten Aufwand. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei einer Schere 5 unterschiedliche Schleifschritte. Also die Kanten werden geschliffen, die Innenseiten werden geschliffen und am Ende kommt halt dieses eigentliche Schliffbild, was dann so das Geheimnis ist, der Schärfe einer Schere, je nachdem für welches Material auch, ist dann am Ende der Winkel. Dann werden die noch nachgeschliffen. Was man auch ganz gut im Vergleich dann bei China-Scheren zum Beispiel sehen kann, ist, dass die Kanten da nicht richtig geschliffen sind. Also es wird halt einfach an gewissen Arbeitsschritten gespart und wir machen es halt einfach vom Grundsatz her. Und dann geht es eben aus der Schleiferei mit diesen 10 unterschiedlichen Schleifschritten zur Griffproduktion quasi. Und da gibt es dann eben 2 Verfahren. Wir machen, also bei Stoffscheren, Nähscheren, Handarbeitsscheren ist es so, dass wir bei allen Premium-Scheren werden die Griffe direkt auf die Klingen gespritzt. Das heißt, die fertig geschliffenen Klingen werden nochmal optisch auch kontrolliert, werden in die Maschine eingelegt und dann kommt dieser Kunststoff, wird direkt auf die Klinge gespritzt. Alternativ machen wir so bei den Massenscheren quasi in Anführungszeichen großen Stückzahlen, werden die Griffe am Ende aufgeschossen. Aufgeschossen heißt, die Griffe werden produziert. Wir haben an jeder Klinge oben einen kleinen Widerhaken und dann werden die quasi mit Druck zusammengepresst, wird nicht geklebt und die halten auch. Und wir haben dann beispielsweise bei einer aufgeschossenen Schere ein Abzugsgewicht, da sprechen wir immer von um die 40 Kilo, was relativ viel ist auch. Und nach den Griffen haben wir quasi ja das Scherenteil und den Griff und dann sagen wir immer, dann verheiraten wir quasi. Also dann gibt's die Hochzeit der Scherenklingen, eben auch ein Vorteil, dann geht's in die Montage und wir verschrauben die. Die Gegenstücke, sprich die Buchsen zur Schraube, produzieren wir selber. Das ist der gleiche Kunststoff, das ist die gleiche Glasfaserverstärkung und dementsprechend gibt's halt auch eben für all unsere Scheren Ersatzteile. In puncto Nachhaltigkeit schon ein Thema, weil viele Asienscheren beispielsweise auch genietet sind. Und wenn die Nieten halt auseinanderfallen, dann haben sie halt keine Schere mehr. Das ist eben ein Riesenvorteil. Und dann werden die montiert, dann gibt es ein paar kleine Schritte noch, dann werden die auch spitze gemacht, dann werden die von Hand mit dem Cuttermesser geknibbelt, also es werden dann die restlichen Kunststoffreste händisch entfernt. Dann geht es weiter, dann geht es zu Ole in die Nachschleiferei, der bricht die Kanten. Wir dürfen zum Beispiel, liefern wir nach Japan, keine Küchenscheren, die spitz sind. Die werden dann eben händisch alle nochmal abgestoßen. Dann gibt es Mikroverzahnungen, die wir reinschleifen für technische Textilien, Carbon, Aramide etc. pp. Für diese ganzen Anwendungsbereiche machen wir technische Verzahnungen rein, die in einer gewissen Millimeterstärke sind. Das passiert alles händisch. Die werden dann an einer Lederscheibe mit einer Büffelhautlederscheibe nochmal extra geschärft. Also es ist einfach ganz viel im Hintergrund, wo wir eben auch mittlerweile durch den Austausch sagen, okay, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut. Wir haben auch in Sachen, wenn man von Paracord oder so spricht, haben wir Verzahnungen entwickelt bei Scheren, wo es halt einfach dann besser funktioniert. Für die Automobilindustrie machen wir eine Schere mit so einer Spezialverzahnung. Also man findet eigentlich immer einen Weg für gewisse Materialien, die man mit Scheren schneiden kann, weil wir eben so an der Basis sind und eben gewisse Dinge auch händisch dann umschleifen können. Am Ende liegt es nicht immer an der Form, am Ende liegt es natürlich, Material ist wichtig, aber eben auch an dem Know-how, wo man sagt, wir haben die Erfahrung mit verschiedensten Materialien und können dann eben auch auf dem Weg was möglich machen. Genau, und dann waren wir bei Ole in der Nachschleiferei. Dann geht es zum Logo. Entweder wir lasern am Ende, das sind die einzelnen Gravuren, die man sich aussuchen kann, aber diese klassische Logo-Geschichte passiert in einem AEZ-Verfahren. Da bestellt man eine Schablone und das wird draufgedruckt quasi. Und danach geht es in die Kontrolle. Und die Qualitätskontrolle bei uns ist so, dass alle Scheren bis auf Kinderscheren wohlgemerkt, die keine Haut, nur Papier schneiden, die sind speziell geschliffen, an Stoff kontrolliert werden. Und es ist ein sehr fasriger Baumwollstoff, der in mehreren Lagen, also wir haben zum Beispiel Premium-Profi-Schneiderscheren oder auch Spezialscheren für Textilien, die werden bis zu 6 Lagen auf Stoff kontrolliert. Dann werden die eingeölt, geputzt, dann geht es in Versand und dann wird verpackt.
Hast du auch ein bisschen gesprochen über Stoffschere und Papierschere? Es gibt so ein, ich weiß nicht, ob es richtig ist, war oder ist nur so ein Mythos, dass wenn meine gute Stoffschere, die ist so heilig, meine Tochter nimmt in ihr Zimmer und schneidet damit Papier oder Bilder oder weiß ich nicht, was sie da schneidet, dann geht meine Schere kaputt. Ist etwas drin?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass unterschiedliche Oberflächenstrukturen nicht unbedingt förderlich sind. Was jetzt nicht bedeutet, dass eine Stoffschere kein Papier schneidet und andersrum. Aber je mehr Materialwechsel ich habe, desto weniger lang halten die Scheren. Also es ist jetzt nicht so, dass man einmal Papier schneidet und dass die dann komplett hinüber ist. Was aber jetzt nicht heißt, dass meine Stoffschere kein Papier schneiden kann. Ich empfehle auch immer, wenn ich zum Beispiel so im Kundengespräch bin und die sagt, ja, was schneiden Sie denn für Stoffe? Ja, ich mache viel Leder, ich mache viel Filz, ich mache viel Jersey, ich mache das und sage, ja, das ist ja eigentlich die ganze Bandbreite von allem. Dann würde ich zu 2 Scheren tendieren und sagen, okay, wir gravieren jetzt auf die eine nur Leder und Filz drauf, für das gröbere, robustere und für die andere machen wir Jersey und Baumwolle. Also selbst innerhalb dieser ganzen Stoffgeschichte macht es Sinn, für unterschiedliche Oberflächenstrukturen unterschiedliche Scheren einzusetzen, macht sie am Ende langlebiger. Aber ich kenne das, weil ganz, ganz viele Mütter, meistens sind es Mütter oder Ehefrauen, kommen und sagen, Mensch, die Schere wurde für alles Mögliche benutzt. Dann kommt auch noch dazu, was häufig dann auch verheimlicht wird, die haben vielleicht nicht unbedingt geschnitten, sondern die haben die einfach auch mal auf den Boden fallen lassen. Beispielsweise. Und wenn eine Schere auf den Boden fällt, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass sie sich verzieht. Das kriegen wir dann immer auch wieder ganz gut hin. Also deswegen bieten wir diesen Service auch an. Das kann man nicht selber. Man kann auch keine Schere mit Schleifpapier oder Alufolie in irgendeiner Form selbst nachschleifen. Also es gibt ja diese YouTube-Videos, aber es ist einfach ein Riesenunterschied. Und eine Schere nachzuschleifen und ein Messer nachzuschleifen sind auch nochmal 2 Unterschiede. Wir zum Beispiel hier schleifen keine Messer nach, weil wir einfach die Schleifscheiben und die Schleifbänder dafür gar nicht haben, weil wir eine andere Materialstärke eben verarbeiten.
Und was können wir nochmal machen, um das Leben von unseren Scheren zu verlängern?
Aufbewahrung ist das A und O, sage ich immer. Die müssen gut aufbewahrt sein. Also man kann die natürlich hängend machen. Wir haben mittlerweile Aufbewahrungshüllen. Ich glaube, das ist jetzt in dieser ganzen Stoffszene gar nicht das Problem, weil ich glaube, dass die Schere dort eine richtig gute Wertschätzung auch empfängt. jetzt ein Schulscherenset, was jetzt für ein Kind eine weniger große Bedeutung hat. Wobei, seitdem wir das mit diesen Gravuren anbieten und seit die Kinder gravierte Scheren mit in die Schule nehmen, habe ich ganz viel Feedback von Müttern, die sagen, das ist das erste Mal, dass wir Scheren länger als 2 Jahre haben. Weil die ansonsten ja immer verschleudert werden, verschlammt werden. Der Hauptgrund übrigens, ist vielleicht auch ganz spannend, warum Scheren überhaupt gekauft werden, ist, weil sie verlegt werden. Und wenn man sich jetzt mal selber so reflektiert, oder mache das häufig, stelle ich die Frage, Mensch, wie viele Scheren haben Sie eigentlich zu Hause? Dann überlegt jeder. 10 Minuten später hat er schon 8 mehr. Aber von den 8 weiß er nicht, wo die sind. So, man nimmt es nicht bewusst wahr. Ich habe das jetzt in meinem Nähzimmer vielleicht schon, weil die habe ich schön hingehängt. Vielleicht habe ich die alle in einer Farbe. Vielleicht habe ich eine Art Regenbogen. Da gibt es halt die allerverschiedensten Möglichkeiten. Aber Aufbewahrung ist eben ein Teil davon. Pflegeöl ist auch ein Teil. Das muss nicht ein spezielles Öl sein. Wir ölen die Scheren auch mit Ballistol ein. Wir haben Nähmaschinenöl, einfach einen kleinen Tropfen Pflegeöl auf die Schraube. Hin und wieder ist ein richtig guter Tipp. Und eben nicht auf den Boden fallen lassen ist mit am wichtigsten. Und ansonsten sind die eigentlich wirklich recht unkompliziert.
Ich glaube, bei uns, bei den Quilter und Näher, kann gefährlich sein, wenn wir verreisen oder wenn wir gehen zu den Freundinnen nähern oder zu einem Näh-Event oder sowas. Und ehrlich gesagt, dann ich habe so einen Faden, kleine Schere, mit der ich die Federn schneide. Ich habe nur eine Schublade da bei der Nähmaschine. Ich packe die da rein, mache zu und los geht's.
Ja, nicht so gut. Also man müsste jetzt eigentlich, und ich habe das häufig, dass in der Handarbeit sind, die nähen sich das alles selbst. Also wir haben im Tierbereich zum Beispiel, also Pferde, da ist Aufbewahrung ein anderes Thema. Und die kaufen sich auch mittlerweile alle wirklich ein Aufbewahrungsetui dazu. Wir bieten es an, weil zum einen haben wir mit einer Modedesignerin vor vielen, vielen Jahren schon, die wir privat von früher kannten, ein Scheretui entwickelt, was wir bei ihr in dem Verein in Hamburg, ist ein Flüchtlingsprojekt, das heißt Made of Fettle, herstellen lassen. So das Herzensprojekt und eine gute Sache.
Ich habe mir bei euch eine Schere gekauft, die soll auch für Vlies gut sein.
Stoffschere Premium. Vlies ist der Feind der Schere, sagen wir es so. Jetzt kommt es immer so ein bisschen drauf an, was für ein Vlies. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr, wir züchten ja Pferde und wir haben 600 Quadratmeter Geo-Vlies verlegt. Und dieses Geo-Vlies genau mit dieser Schere geschnitten, aber mit einer Verzahnung. Da war viel Sand mit im Spiel und so weiter und so fort. Und man muss dann schon sagen, und wir sind jetzt nicht so glimpflich damit umgegangen, aber nach 600 Quadratmetern Vlies war dann auch Ende. Also ich habe zum Beispiel viele, die jetzt auch Tüllstoffe oder so schneiden und die es total gut finden, wenn Verzahnung in der Klinge ist. Sie sagen, das hält so dieses Material fest und ich habe das Gefühl, ich rutsche nicht ab. Die Standzeit einer Schere, sprich, wie lange hält die Schere, hängt immer auch so ein bisschen von der Härte ab. Sprich, die Klingen werden ja gehärtet, der Stahl ist schon relativ hart. Deswegen ist es auch so, dass viele Scheren, die für 3,95 Euro im 5er-Paket, die sind nicht lange halten, weil die einfach nicht gehärtet sind und einfach ein total weiches Material haben. Also da spielen einfach viele Faktoren mit einer Rolle, wie lang eine Schere dann tatsächlich scharf bleibt. Das Gute ist, dass wir die Scheren eben auch je nach Materialstärke oder Materialanteil auch bis zu 10-mal nachschleifen können in ihrem Leben. Es gibt Kunden, die schicken mir eine Profi-Schneiderschere Premium nach 20 Jahren zu und sagen so, es ist das erste Mal, dass die jetzt geschliffen wird.
Und er hat sie also benutzt. Ist nicht so, das liegt da in der Schublade.
Genau.
Viele von den Quilterinnen haben auch Haustiere. Und Hund ist ein sehr ofter Begleiter. Und ich habe gesehen, ihr habt eine große Abteilung da bei euch mit einem kleinen süßen Hund.
Also wir haben selbst 3 Hunde, einen Dackel, eine Deutsch-Langhaarhündin und einen Bretonen, haben 14 Pferde und leben auf dem Land, so muss man es irgendwie mal platt sagen. So. Und dann haben wir, als wir das Unternehmen übernommen haben, war ja diese Lohnherstellung ein Thema. Und dann haben wir Produktbereiche versucht zu schaffen, als wir dann die Eigenmarke aufgebaut haben. Und haben gesagt, wo haben wir überall Scheren, einfach nur, um dieses Scherenthema ins Bewusstsein zu bringen. Und dann haben wir runtergebrochen, was haben wir alles im Haus? Wir haben eine Küche, wir haben ein Badezimmer, wir haben vielleicht ein Kinderzimmer, wir haben ein Do-it-yourself-Garage, vielleicht ein Nähzimmer. Aber wir haben gewisse Bereiche, die in unserem Alltag integriert sind und die es einfach gibt. Und wir haben hier eben auch Tiere. Klar ist es so, jetzt haben wir nicht die großen, schweren Winter in Norddeutschland, aber so fing es eben an. Wenn ich jetzt mit meinen Hunden irgendwo in den Bergen bin oder in Süddeutschland, wo Schnee liegt, und die laufen durch diesen Schnee und überall sind diese Schneeklumpen in den Pfötchen, dann nervt es. Was macht man? Man schneidet logischerweise das Fell aus dem Pfötchen mit einer kleinen Pfotenschere, dass diese Schneeklumpen sich nicht da drin verhaken. So fing das alles an. Und dann haben wir gesagt, ja, Fellschere, Hundeschere, Pfotenschere. Wir sind jetzt gerade dabei, das ist jetzt, das habe ich noch nicht offen gesagt, eine Krallenzange zu machen. Dackelmenschen sind ja, ist ja irgendwie auch so eine eigene Szene für sich. Einmal Dackel, immer Dackel. Ich habe dann für Greta heißt unser Dackel, ein Instagram-Profil gemacht. Das hat sich irgendwie dann so ein bisschen gewachsen. Also wir sind immer noch klein, aber trotzdem haben wir so eine Zielgruppe und das hat sich dann einfach gut ergänzt. Und die Hunde sind eben auch bei uns in der Firma. Also die sind immer da. Die machen morgens ihre Produktionsrunde, holen sich von allen möglichen Mitarbeitern Leberwurst und was es halt irgendwie gibt ab. Und die Hunde sind schon präsent und wir machen einfach Produkte, weil wir wissen, wovon wir sprechen. Wir haben die Erfahrung, wir haben selbst Hunde, wir haben selbst Pferde. Ich kann nicht einfach hergehen und sage, ich mache jetzt Pferdescheren und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ein Pferd aussieht oder funktioniert. Und so ist auch eben das entstanden. Und ich habe durch die Pferdezucht zu Hause und durch dieses Scherenthema habe ich Scheren verschenkt. Eine Woche später riefen mich die drei an und sagten, Vossmann, was hast du für Scheren? So gute Scheren hatten wir noch nie. Sag ich, ja, die machen wir selber. Sagt sie, ihr müsst Pferdescheren machen. Und also es ist total lustig, wie sich manche Sachen entwickeln, eben aus der Situation, weil man offen dafür ist, weil man aus der Überzeugung heraus dann eben eine Chance sieht und dann bekommt man einen Zugang. Und mittlerweile ist es so, bei uns zumindest, und so funktioniert unser Geschäft auch, wenn wir einen Zugang haben, der emotional ist, egal ob es jetzt Quilten, beim Handarbeit, Nähen ist unheimlich emotional. Ein Hund ist unheimlich emotional, ein Pferd ist unheimlich emotional. Jeder, der aber einen Hund hat und bei mir eine Schere kauft, braucht irgendwann vielleicht mal eine gute Nagelschere, braucht irgendwann mal eine gute Küchenschere, braucht irgendwann mal ein Geschenk. Und da kommt es auch mit der ganzen Gravurgeschichte personalisiert in Boxen. Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe mit Verpackung. Die Kunden, die wir haben, über die wir diesen einen emotionalen Zugang haben, ob es über Handarbeit, über Pferde, über Hunde, über was auch immer kommt, über Kinder, die haben wir dann auch ganz, ganz langfristig. Dann mache ich jetzt mit Johanna, mittlerweile eine Freundin, seit anderthalb Jahren haben eine Produktion in Polen für Equestrian und Travel. Also die machen Cargo-Bags personalisiert, Satteldecken. Die habe ich kennengelernt in der Anfangs-Corona-Zeit übers Telefon. Wir haben uns noch nie bis heute noch nicht ein einziges Mal persönlich getroffen. Aber wir tauschen uns unheimlich gut aus. Und die schneiden zum Beispiel die machen alle Zuschnitte mit unseren Scheren. Alles. Was bei denen wird nichts maschinell gemacht, es wird alles. Die produzieren auch unsere Lederhüllen für die Scheren. Und die haben eben auch Hunde und auch Pferde. Sind jetzt wiederum so neue Produkte entstanden. Und jetzt machen wir halt so Hundepads. Lassen wir dort machen und haben jetzt eine Marke eintragen lassen, die heißt Greta und Paul. Eben diese Verbindung zwischen Paul und dem Dackel. Und so entwickeln sich dann eben Dinge auch weiter. Aber am Ende sehen wir natürlich eine Scherenproduktion oder eine Scherenmanufaktur. Und wenn wir eine Idee haben, dann sprechen wir kurz drüber und dann testen wir es und probieren es. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So auch mit den Safari-Scheren. Mittlerweile verkaufen wir jeden Tag Safari-Scheren.
Was ist das für eine?
Also wir haben ja die Möglichkeit, die Scheren zu lasern. Da sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Und jetzt gibt es eben Scheren mit einer Giraffen-, Leoparden- oder einer Zebra-Gravur.
Ich habe auch meine andere Schere, die ich von euch habe, hat der Flamingo drauf. Und die hat mir so gut gefallen. Ich bin nicht so der Pink-Tante sozusagen, aber ich fand die total niedlich. Weil du gesagt hast, und ich habe auch bei euch auf Internetseite gelesen, kann man Scheren nach Wunsch bestellen. Hast du eine lustige Geschichte? Würde bei euch eine lustige Schere bestellt oder außergewöhnlich oder sowas?
Also meistens kommen die Projekte dann nicht zustande, um ehrlich zu sein. Also es ist so ein bisschen, wir können natürlich jetzt nicht von nichts für kleines Geld irgendwas Grandioses machen. Und natürlich ruft hin und wieder auch mal ein Erfinder an und sagt, er hat jetzt das bahnbrechende Sachen gemacht. Und da muss man dann realistisch bleiben und sagen, wir können es nicht, weil so eine Entwicklung ist halt unfassbar teuer. Da fängt es mit Formen an, Zeichnungen und so weiter und so fort. Also wir können immer anhand der normalen Modelle relativ viel möglich machen. Das heißt, zum Beispiel haben wir, doch das fällt mir jetzt gerade ein, zur Anfangs-Corona-Zeit nach China Scheren geliefert, also nur Klingen montiert, speziell montiert mit einer Rückholfeder, um Maskenbänder in der Produktion zu schneiden. Und da war Corona hier noch gar nicht präsent. Ich hatte aber einen sehr guten Medizinkontakt dorthin, der auch bei uns schon ganz viel Scheren gekauft hat. Und der hat gesagt, Vossmann, innerhalb von China haben die keine Möglichkeit, da was zu machen. Du musst mir jetzt nach Asien Scheren liefern für die Maskenproduktion der Bänder. Und dann habe ich auch gedacht, ich so, okay, machen wir, kriegen wir hin. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also die Scheren wurden dann eben maschinell eingebaut in diese Maschinen und wurden dann von diesem Roboterarm bewegt und haben dann halt, ich weiß nicht genau, wie viel 100 Maskenbänder in der Minute da durchgerattert. Also es ging, auch solche Sachen gehören eben dazu. Wir haben 280 verschiedene Scheren, Formen, Sorten, Materialien und so weiter und so fort. Das heißt, wir können uns eigentlich immer ganz, ganz gut an allem auch bedienen, was wir haben. So auch mit dieser Paracord-Geschichte. Mit Manuel habe ich, das ist auch schon 2 Jahre her, kommt mir aber immer wieder noch in Sinn, der gesagt, ich brauche eine Schere, die braucht genau die und die Anforderungen. Und am Ende haben wir halt aus einer Drahtschere eine Paracord-Schere gemacht für ihn, was er gut fand. Und dann hat er das im Forum geschrieben und so weiter und so fort. Und danach kamen dann eben auch welche, die gesagt haben, ja, richtig cool. Also es sind so Sachen, die jetzt nicht von null entstehen, sondern eben auch Scheren oder Anwendungsbereiche, wo man sagt, auch da können wir uns einbringen, da können wir vielleicht was machen und jetzt nicht alles komplett in irgendeiner Form verändern.
Es gab so eine Terminologie da bei euch, justierbare Schraubverbindungen.
Man kann die Schraube mit einem ganz normalen Schraubenzieher einfach nachjustieren. Das heißt, die Spannung verändert sich ja auch nach einer Zeit. Und dieser Scherengang, dieses Gefühl von guten Scherengang, glaube ich, ist jetzt in der ganzen Handarbeitsszene einfach auch schon da. Die Spannung ist auch entscheidend für den Schnitt, logischerweise. Wenn die zu lose ist, dann schneidet die halt auch nicht. Und deswegen kann man eben immer, je nachdem, was man für Bedürfnisse hat, die Schere nachjustieren mit einem Schraubenzieher zu Hause und dementsprechend eben auch selbst mit dem Ersatzteilset selbst die Schere wieder in Gang bringen quasi.
Weil du erzählt hast vorher über diese Maskenproduktion am Anfang der Corona in Asien. Hast du damals gedacht, dass so etwas Schlimmes wird und das wird auch bei uns sein, dass wir werden diese Masken jeden Tag tragen? Mhm.
Also es zeichnete sich durch diesen Austausch, derjenige sehr, sehr nah dran war, eben in China, zeichnete es sich schon ab, dass es kommen wird und dass es uns auch treffen wird, aber natürlich nicht, dass wir in der Produktion FFP2-Masken tragen. Das war nicht in der Form nicht absehbar. Am Ende waren wir unfassbar dankbar, dass wir die ganze Zeit produzieren konnten. Wir hatten auch keinen einzigen Fall in der Firma tatsächlich, toi, toi, toi. Wir haben dann halt die Schichten auch so ein bisschen umterminiert und geplant und Abstände. Hatten aber auch einen riesen Vorteil und ich glaube, wenn das hat so ein bisschen auch das Schicksal für uns, glaube ich, entschieden, dass wir uns genau ein Jahr davor entschieden haben, wir gehen unseren eigenen Weg. Also wir haben sonst, und es hört sich jetzt wahnsinnig viel an, es ist auch wahnsinnig viel, 7000 Scheren am Tag hergestellt. Bei 60 Handarbeitsschritten ist es wahnsinnig viel, das heißt, das machen sie auch nur mit Mitarbeitern. Also wir hatten zu Spitzenzeiten über 120 Mitarbeiter und sind jetzt knapp über 50. Also wir mussten in dem Zuge, dass wir gesagt haben, nein, wir können einfach keine Küchenscheren mehr für 3,20 Euro für euch produzieren, auch Mitarbeiter entlassen, so tragisch es auch ist. Und das hat uns jetzt am Ende auch, wo als dieses ganze Pandemie-Thema anbelangt, anfing, wirklich echt den Hintern gerettet, weil wir diese Kosten bei dieser Anzahl an Personal einfach gar nicht hätten tragen können. Und da ist dann schon entscheidend, ob der Einzelhandel zu hat oder nicht, weil da natürlich schon auch viel in den Handel geht, weil jedes Kaufhaus ist ausgestattet. Und diese große Belastung hatten wir dann nicht mehr. Und dadurch, glaube ich, haben wir es auch ganz gut überlebt und ganz gut gemeistert, ohne dass wir in irgendeiner Form irgendwelche Hilfen auch in Anspruch genommen haben und mussten. Natürlich hat man Angst, was passiert. Und jetzt hatten wir Glück, dass wir Haarscheren produzieren und dass die Friseure zu hatten. Und wir haben halt Haarscheren verkauft wie verrückt. Aber wir haben halt auch reagiert. Also wir haben in dieser Krise wahnsinnig gut reagiert. eine ganz tolle Kooperation zum Beispiel mit Gisela gemacht. Und Gisela ist Floristin und macht eigentlich nur alles für Hochzeiten. Gisela hat für mich so kleine Trockenblumensträuße gemacht und die haben wir mit den Blumenscheren verkauft als Seelentröster zum Verschenken. Wir haben Oma und Opa, wir denken an euch Sets gemacht. Wir haben Pizza und alles wird gut. Wir haben eine ganz eigene Seelentröster-Kategorie aufgebaut mit auch komme was wolle, kommt Zeit, kommt Naht. Also wir haben die Themen, die präsent waren, wirklich richtig aufgegriffen und haben dann mit Verpackung, mit Gravuren, mit Personalisierung und so weiter so viel gemacht, dass wir dann auch auf einmal online ohne riesen Werbebudgets das alles verachtfacht auf einmal. Und dann steht man vor der nächsten Herausforderung. Also wir haben, es war Corona, man wusste nicht, wie es weitergeht. Wir haben das Ding online in irgendeiner Form so gesteuert und auf einmal haben wir nicht mehr 4 Bestellungen am Tag, sondern 180 war das Krasseste. Im Versand waren wir 2 Leute. Jetzt ist es so, im Durchschnitt sind so 60 Bestellungen am Tag, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Also wir sind immer noch mega klein. Aber das, was wir halt da gelernt haben in der Zeit, das war schon für das Gesamte halt irre. Und was wir da auch echt gemacht haben mit ganz viel Eigeninitiative, eben nicht mit der Möglichkeit, ja, dann holen wir uns halt mal eben 5 Leute rein und die sollen das halt jetzt packen. Nee, wir haben immer noch die Sterne mit Sternstanzern ausgestanzt und in jedes Paket, auch bei 180 Paketen am Tag oder bei 200 Paketen am Tag, geht halt Sternkonfetti rein und das stanzen wir halt auch aus.
Was genau. Zukunftspläne haben wir, wenn du darüber sprechen kannst?
Also wir wollen stetig natürlich wachsen. Am Ende ist dieses Alltagsheldenthema präsent. Wir sehen eben eine Schere als Alltagsheld. Gutes Werkzeug. Wir wollen nicht riesig groß werden. Also wir haben jetzt nicht Pläne, dass wir jetzt hier Grundstücke kaufen und jetzt hier ein riesen Logistikzentrum aufbauen wollen. Und das muss man wissen. Wir waren Europas größter Scherenhersteller. Da kann man sich jetzt nichts drauf einbilden, weil Scheren ist unter ferner Liefen. Scheren ist in einer Nische. Also es ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht Weltmarktführer in irgendeiner Form, bei weitem nicht. Was wir aber gelernt haben, ist, dass die Größe nicht entscheidend ist. Und sie können noch so groß sein, je größer man ist, desto mehr Sorgen hat man auch. Wenn das wertgeschätzt wird, dann ist es die eine Sache, aber bei uns ist es mittlerweile so, wir sind so froh und so dankbar, dass wir kleiner geworden sind. Dass wir ein Team haben, auf das wir uns verlassen können, dass wir schnell und flexibel reagieren können, dass wir uns alle untereinander gut verstehen und es macht unfassbar viel Spaß. Eigentlich wollen wir das, was wir jetzt gemacht haben, beständig so weitermachen. Klar wollen wir wachsen, wir wollen, die Eigenmarke ist ein Thema, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Jetzt ist eben diese Krallenzange im Hundebereich ein Thema. Wir machen parallel Studien mit dem Fraunhofer-Institut in Sachen Standzeit. Da haben wir eigentlich so ganz bahnbrechende Ergebnisse schon erzielt, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will. Mein Mann macht parallel gerade ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir wollen die Dinge machen, die uns Spaß machen. Mein Mann macht ein Messerprojekt, weil er das gerne wollte. Es hat es komplett recycelt aus Seitenleitwerken von einem Euro Starfighter, also Aviation Flugzeugbau. Das sind so Liebhaberprojekte, von denen wir begeistert sind. Deswegen denke ich auch, dass es immer wieder irgendwas Neues geben wird, auch wenn es am Ende natürlich um Scheren geht. Die Menschen sind stolz, dass wir Scheren für die produzieren und die schätzen das. Und das ist für uns das allergrößte Geschenk. Und wenn wir das in die Richtung so weiter ausbauen, dann glaube ich, haben wir ja weiterhin auch ganz, ganz, ganz viel Freude dran.
Hast du noch etwas, das du unbedingt noch erzählen möchtest?
Das ist vielleicht auch noch ein Thema, Linkshandscheren. Es gibt immer mal wieder Nachfragen bei uns, Nagelscheren für Linkshänder, weil es viele Menschen gibt, die meinen, sie könnten mit der linken Hand nicht mit einer Rechtshandschere die Fingernägel schneiden. Also Linkshand, Rechtshandscheren ist sowieso ein Verhältnis. Wir haben da auch bei uns im Blog dazu einen Beitrag geschrieben. Im Verhältnis verkaufen wir viel, viel weniger Linkshandscheren wie Rechtshandscheren. Deswegen ist das Linkshandscheren-Thema auch nicht so affin. Aber Fakt ist, bei Nagelscheren ist es so, wenn die Schere, und das ist häufig bei Nagelscheren so, die leiern aus, weil die häufig genietet sind. Und wenn die ausleiern, dann schneiden die nicht. Dann schneiden die aber auch nicht rechts und nicht links rum. Aber wenn eine Schere richtig gut zusammengedreht ist, eine richtig gute Schraubverbindung hat, dann ist es kein Problem, sich mit einer Rechtshandnagelschere auch die linke Hand zu schneiden und andersrum. Dann gibt es auch wieder ein Thema Linkshandscheren. Viele fragen dann, ja, eine Schere für beide Hände. Sag ich, gibt's nicht. Also viele sagen, ja, die ist beidhändig. Und dann sage ich, ja, es gibt die Möglichkeit, dass diese Schere symmetrisch ist. zwei gleich große Griffe hat. Die kann ich links rum nehmen, rechts rum in die Hand nehmen. Aber eine Linkshandschere ist eben im Speziellen so gespiegelt, als dass ich auch mit der linken Hand genau die Schnittfläche sehe, die ich schneide. Und das ist immer so ein bisschen so ein Verständnisproblem, weil viele das immer nur von den Griffen und von der Griffform abhängig machen. Aber am Ende geht es darum, dass man da, wo man schneidet, auch sieht, wo man schneidet. Das war jetzt vielleicht zu kompliziert, oder?
Nee, ich probiere dabei.
Genau, also wenn du mit der Schere jetzt die Schere in die linke Hand nimmst und ja, dann ein Stück Papier schneidest, dann siehst du nicht richtig, wo du schneidest.
So nee, Gedanke gemacht, weißt du was?
Also wenn du jetzt ein Tetrapack aufschneidest, ist es egal. Aber wenn man jetzt an Schnittmuster denkt,
ja,
wo du präzise schneiden musst, dann ist eine Stoffschere für Linkshänder, die mit der linken Hand schneiden, auf jeden Fall ein Must-have.
Ich dachte immer, hat zu tun, wo der Daumen reingeht, weißt du? Und deswegen habe ich bei denen geguckt, weil hier sind beide gleich.
Genau, da ist es egal. Also ja, es gibt jetzt Kunden, die jetzt genau diese Küchenschere-Aushebefunktion mit Flamingo-Gravur auch für rechts und links sehen würden, aber es wäre nicht richtig. Aber jetzt kommt es in der Küche natürlich auch nicht so unbedingt auf Präzision an beim Schneiden, was natürlich beim Zuschnitt viel, viel mehr gefragt ist. Das muss man natürlich auch so ein bisschen im Kopf behalten. Also es macht schon Sinn, eine Linkshandschere zu haben, wenn man Linkshänder ist.
Kann mir vorstellen. Eigentlich, ich glaube nicht, dass ich kenne jemand,
der... Aber du bist Rechtshänder.
Ja, ich bin Rechtshänder, deswegen sage ich, ich kenne
jetzt jemanden. Sonst hätte ich gerne Linkshandschere
verkauft. Ja.
Nee. Genau, also so ist es bei den Kinderscheren auch. Also die Kinderscheren zum Beispiel, die wir produzieren, die schneiden nur Papier und keine Haut. Das sind die Anfänger-Kinderscheren. Was wir jetzt noch neu machen werden, ist ein Kinder-Nähscheren-Set, weil wir mittlerweile auch ganz viele Kinderkurse ausstatten. Das einfach ein himmelweiter Unterschied ist, ob man eine gute Schere hat oder halt eben keine. Das ist jetzt nur so in dem Nähbereich. Wir ältere Scheren gefunden haben, eigentlich Bastelscheren für Kinder mit einer Linealgravur. Und dann habe ich das bei Instagram in einer Story gemacht und dann haben mich ganz viele angeschrieben, oh, sowas wäre super für Stoffscheren. Okay, was macht das für Sinn? Und dann habe ich Jasmin angerufen, Jasmin von Schnittenliebe, mit der wir auch eine Scherenkollektion machen im Stoffbereich oder im Handarbeitsbereich und habe sie gefragt, ob sie nicht mal eine Umfrage machen kann bei ihrer Community, weil sie eben total spezialisiert auf dieses ganze Handarbeits- und Nähthema ist. Und das ist wirklich die Kompetenz, die man da zurückkriegt, das ist irgendwie das beste Feedback, was man kriegen kann. Und dann war es wirklich so, dass die Mehrheit gesagt hat, ihr müsst es unbedingt machen. Weil allein diese Zentimeterkästchen, die man ja häufig abzählt, also wir haben jetzt zum Beispiel eine Stoffschere, und da ist auf der Innenseite diese Linealgravur. Die fängt bei 0 oben an, also bei der Spitze, und geht dann halt bis, je nachdem, wie lang die Klingenlänge ist, bis 10, bis 12, bis 5. Und es wird sehr, sehr häufig bestellt. In der Anwendung, man muss sich wahrscheinlich umdenken, dass man es benutzt. Also ich zum Beispiel habe hier eine Schere im Büro, auch mit einer Linealgravur, weil ich ganz häufig die Klingenlänge messen muss. Also wenn ich jetzt so im Gespräch bin und dann ruft eine Kundin an, und sagt, ja, wie lange ist die Schere denn eigentlich? Und die habe ich gerade in der Hand, dann lege ich die jetzt neben meine Schere ans Lineal, weil ich nicht ein Lineal noch hier habe. Also als Büroscheren, wenn man häufig mal ein Lineal braucht, ist es eben auch praktisch, aber es ist so ein Zusatz, so 2-in-1, was eben praktisch ist. Und wenn ich jetzt halt beim Schneiden die 4 Kästchen aus meinem Muster da ausschneiden muss, dann kann ich es halt direkt auch an der Schere im Zentimetermaß sehen. So sind die Linealscheren entstanden. Das ist jetzt nicht, dass jetzt irgendein Professor gesagt hat, oh, das ist jetzt irgendwie, das Must-Have sind jetzt Lineale auf Scheren. Also es gab schon seit zig Jahrzehnten, aber es wurde dann halt einmal thematisiert und hat halt dann irgendwie so eine Begeisterung ausgelöst. Und das ist eben auch so ein Beispiel dafür, wir haben es halt gemacht, weil wir haben da kein Risiko. Wir probieren es und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt eben nicht.
Wir Quilter, kennst du bestimmt den Rollschneider?
Ja.
Rollschneider, wir benutzen
ganz... Rollschneider-Team Schere.
Ja.
Ich freue mich, wenn jetzt viele im Team Schere dabei sind.
Bei Quilter glaube ich nicht. Du werdest das nicht haben, weil bei Quilter kommt dann Maßen. Du musst viel schneiden. Die machen Applikationen. Die benutzen das. Ich persönlich mag keine Applikationen, mache ich nicht. Aber ich benutze die Scheren, wenn ich nähe etwas und dann sind da die Reste von meinen Blöcken und die dann muss ich, weißt du, schnell schneiden, ja, oder die für Vlies. Das ist klar, weil dann, wenn ich Vlies auf meine Schneidematte schneiden, da ist die Schneidematte voll gefusselt und manchmal auf meine Maschine muss ich schneiden und dann kann ich die Schneidematte nicht hinbringen, weißt du? Deswegen ist diese Schere mit Lineal für den Quilter nicht so, glaube ich. Wer weiß, vielleicht benutzt eine, keine Ahnung. Erzählt uns noch mal bitte, wo ihr zu finden seid.
Also wir sitzen in Hasefeld. Hasefeld ist ein kleiner Ort zwischen Stade und Buxtehude.
Habt ihr auch einen Laden da?
Genau, also wir sind dabei, gerade den Werksverkauf quasi ins Leben zu rufen oder wieder zu erwecken. Hintergrund ist, wir waren am Anfang, als wir das Unternehmen übernommen haben, mitten im Ort. Also es gab zwei Produktionsstandorte und wir haben dann aber im Zuge des Kaufs entschieden, wir wollen alles an einem Standort haben. Und im Ort gab es einen kleinen Laden. Der war schon nach dem Zweiten Weltkrieg dort. Dieser Laden im Ort hatte natürlich eine ganz andere Zugang. Und jetzt sind wir hier ins Industriegebiet gezogen, auch schon vor 10 Jahren, haben eine neue Versandhalle gebaut und haben eigentlich ja durch diese Lohnherstellung nie so richtig Fuß gefasst bei den Kunden jetzt vor Ort. Also wir haben mal was für Landfrauen gemacht und so weiter und so fort. Aber es wussten, und das ist auch eigentlich noch ganz lustig, es wissen ganz, ganz viele nicht, die auch in Hasefeld geboren sind und aufgewachsen sind, dass es hier eine Scherenfabrik gibt. Mittlerweile hat sich das rumgesprochen, aber durch diese Lohnherstellung war halt immer alles so quasi verbarrikadiert und wir produzieren für Zwilling, aber uns gibt es quasi gar nicht, weil Zwilling kommuniziert, dass wir alles machen. Mhm. Also dass Zwilling als alles mehr den Solingen ist. Und das haben wir natürlich jetzt so ein bisschen aufgebrochen und dahingehend wollen wir uns auch mit dem Werksverkauf natürlich öffnen, gerade weil wir jetzt auch eben durch Corona gemerkt haben, dass Regionalität ein Thema ist und was halt der Oberhammer ist, und da bin ich sowas von überzeugt von, dass jeder, der zu uns kommt, der kurzfristig ein Geschenk braucht, personalisiert, wir finden für alle was. Und das ist so ein bisschen, der Zugang dazu war nie da, der ist jetzt da, durch Online, durch Corona, durch Bekanntheit auch der Marke, durch Social Media auch zum großen Teil. Und jetzt sind wir auch so, dass wir sagen können, ja, jetzt haben wir eine Art Werksverkauf, jetzt haben wir eine Art Scheren-Drive-In, Last-Minute-Geschenke-Drive-In, wo man eben auch bei uns vor Ort die Scheren kaufen kann, die Scheren nachschleifen kann. Ist noch nicht fertig eingerichtet, aber wir sind dran. Und wir haben ganz viele, die auch in Urlaub fahren irgendwie nach Norddeutschland, dann eben auf einen Abstecher vorbeikommen. Gestern waren Kunden aus Düsseldorf da, das ist ein Stoffgeschäft, die Freunde in Hamburg besuchen. Jetzt fängt es auch so ein bisschen wieder an, dass man ja jetzt wieder raus darf. Und wir haben sonst auch immer, und das haben wir viel gemacht, Werksbesichtigungen, also wirklich Betriebsbesichtigungen, wo man sich dann anmelden konnte, also 10 Personen meistens, oder wir haben auch ganze Busse schon gehabt, wollte auch eigentlich letztes Jahr schon Workshops machen und eine Roadshow machen und so weiter und so fort, aber am Ende sind wir halt einfach mega klein und machen irgendwie alles selbst.
Und erzählt uns nochmal über eure Instagram und Webseite und wo überall seid ihr noch zu finden.
Genau, also wir sind im Internet unter www.scherenmanufaktur-paul.de quasi erreichbar. Wir haben einen ganz tollen Blogbereich, wo wir ganz viele verschiedene Themen, gemeinsam Star-Kooperationen auch, da gibt es spezielle Geschichten zu. Dann gibt es eine Rubrik, die heißt Scheren Paula erklärt. Scheren Paula bin in dem Fall ich. Und da gibt es halt so ein paar Insider-Sachen, auch Stoffscheren, was sind die Unterschiede. Dann machen wir ein Newsletter jetzt alle 2 Wochen. Bei dem man sich anmelden kann, gibt es auch einen Gutscheincode, wenn man sich anmeldet.
Und bei Instagram seid ihr?
Und bei Instagram, ja. Wir haben es halt angefangen und ich mache jetzt seit letztem Jahr auch dieses Paul Daily, also täglich. Da geht es um verschiedene Themen. Also ich habe es viel Unternehmerisches natürlich auch.
Ich danke dir, dass du dabei warst. Und ja, bestimmt werde ich dich besuchen einmal, weil ich wohne auch bei Rostock, wie gesagt, bin nicht so weit weg, bin ich auch neugierig, wie das alles läuft bei euch. Meine Tochter reitet, dann hat sie auch zu tun, da ist beschäftigt bei dir.
Ja. Vielen Dank.
Danke auch und mach's gut. Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.
Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.